Es war mal ein Eremit, der aß ein Jahr lang immer nur einmal pro Woche, um sich besondere Entbehrungen anzutun, weil er eine Frage hatte. Er wollte, dass Gott ihm die Bedeutung einer bestimmten Bibelstelle enthüllt. Und deswegen dachte er sich, wenn ich mich so richtig entsage, dann wird Gott mir das erklären. Ein Jahr lang. Keine Antwort von Gott. Am Ende dieses Jahres, er hat schon merklich abgenommen, stöhnt der Mönch und sagt, jetzt habe ich dieses große Opfer gebracht. Ich habe mich so angestrengt, aber Gott antwortet mir nicht. Dann gehe ich eben zu einem anderen Mönch, einem Bruder und frage ihn, was die Bibelstelle bedeutet. In dem Moment erscheint ihm ein Engel. Und er sagt ihm, die 12 Monate Fasten haben nur dazu geführt, dass du dich für was Besseres hältst. Doch Gott erhört die Eitlen nicht. Jetzt, wo du so demütig geworden bist, deinen Nächsten um Hilfe zu bitten, hat Gott mich geschickt, um dir zu helfen. Und er enthüllte dem Mönch das Geheimnis des Bibeltextes. Was lernen wir daraus? Auch als Christen, keiner ist eine Insel. Wir gehören zusammen, wir sind eine Gemeinde. In der letzten Predigt habe ich arbeite mich ein bisschen durch den Kolosserbrief hindurch, wir sind inzwischen Kolosser 3 angelangt, da haben wir über das Thema gesprochen, Christus ist alles in allen. Es ging darum, wie kann ich das Gute oder das, was Gott für mich will, auch in meinem Leben praktisch umsetzen, all die schlechten Angewohnheiten ablegen und die guten anziehen. Das ist so das Bild, das wir dort finden. Und wir haben gleichzeitig festgestellt, wenn ich das aus eigener Kraft machen will, dann bin ich bestenfalls ein verkleideter Christ. Ihr erinnert euch an meinen Piratenhut. Aber wenn Christus uns von innen verändert, dann legen nicht wir, sondern dann legt er uns gewissermaßen diese neuen Gewohnheiten an. Von innen heraus wollen wir uns verändern lassen. Aber dieses Kapitel ist ja nicht mit diesem Gedanken zu Ende gewesen, sondern es führt uns gewissermaßen direkt in das Thema Gottesdienst hinein. Welchen Beitrag kann die Gemeinde denn nun dazu leisten, dass dieses Mehrwerden von Christus in mir, dass er alles in mir ist, welchen Beitrag kann der Gottesdienst, kann die Gemeinde dazu leisten? Für Paulus führt die Frage der Lebensveränderung direkt in den Gottesdienst. Oder bei unserem Eremiten führte die Frage der Lebensveränderung zu seinem Nächsten. Ich lade euch ein, mit mir aufzuschlagen, Kolosser 3, die Verse 16 und 17. Kolosser 3, die Verse 16 und 17. Ich werde diesmal nach der Luther-Übersetzung euch den Text vorlesen, weil es mir so auf ein paar Begriffe ankommt, die Luther ganz schön wiedergegeben hat. Kolosser 3, Abvers 16. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander. Singt von ganzem Herzen. Diese Stichworte, die hier genannt werden, machen uns deutlich, dass es hier um Gottesdienst geht. Es ist sogar einer der wenigen neutestamentlichen Texte, die überhaupt uns etwas von dem Gottesdienst der Urgemeinde erzählen. Dass also Lehre, Ermahnung und Lobpreis elementare Bestandteile davon waren. Lasst das Wort Christi, ist das nicht ein komischer Begriff, unter euch wohnen? Es geht offensichtlich nicht nur darum, Textlesungen abzuhalten, das war ja auch üblich und gehört mit dazu. Aber wohnen, das eröffnet uns so eine ganzheitliche Sicht auf diese Dinge. Es geht sicherlich auch um Predigt, um Lehre, um Studium, aber eben auch um praktisches Ausleben, Weitergeben, das in den Herzen bewegen. Wirklich, ich sag mal, sich in dem Wort Gottes, in dem Wort Christi zu Hause fühlen. Und es geht um das Wort Christi, es geht um das, was Jesus gesagt hat. Wir sprechen hier von sogenannter Primärliteratur und Sekundärliteratur. Primärliteratur ist das Ursprüngliche, das, was Gott gesagt hat, was wir finden in der Bibel, in seinem Wort. Sekundärliteratur, das sind die Dinge, die über dieses Wort geschrieben werden. Da gibt es viele wertvolle Sachen, unser Bibelgespräch zum Beispiel, oder was viele geistliche Menschen geschrieben haben. Auch diese Dinge sind hilfreich, aber wohnen wollen wir in dem Wort Christi. Da wollen wir zu Hause sein. Das nimmt Bezug auf die Predigt, jetzt müsst ihr lange zurückdenken, das habe ich nämlich schon im September, glaube ich, gepredigt, dass Christus in uns ist. Das steht im ersten Kapitel, Kapitel 1, 27. Christus in euch. Dort begegnet er uns, hier in uns drin. Und dort wollen wir ja diese Begegnung nähren und füttern mit dem Worte Christi. Es war einmal eine arme Frau, die wurde von einem modernen Zweifler gefragt, als sie die Bibel herausgeholt hatte, was lesen Sie da? Das Wort Gottes, sagte sie. Ha, sagt der Zweifler, das Wort Gottes, wer hat Ihnen das gesagt? Nun, sagt sie, er hat es mir selbst gesagt. Ach, können Sie mir das beweisen? Die Frau schaut in den Himmel auf und sagt, sagen Sie, können Sie mir beweisen, dass der Himmel, dass die Sonne am Himmel steht? Ach, natürlich, das ist ja am einfachsten zu beweisen. Sie wärmt mich, ich sehe ihr Licht, ich kann doch die Auswirkung der Sonne sehen, also ist die Sonne da. Sehen Sie, erlautet ihre freudige Antwort, der beste Beweis, dass dieses Buch das Wort Gottes ist, liegt darin, dass es meine Seele erwärmt und erleuchtet. Das ist etwas, was ich nicht in der Theorie wahrnehmen kann, sondern wo ich mich, ja, wo ich es anwenden muss, wo ich mich hineintauche, wo ich es ausprobiere. Und dieses lebendige Wort, damit wollen wir uns in aller Weisheit gegenseitig lehren und ermahnen. Ermahnen ist ja wieder so ein unbequemes Wort, nicht wahr? Wer nimmt schon gerne eine Ermahnung an? Manchmal steht dieses Wort ermahnen im Neuen Testament auch und damit ist so etwas gemeint wie ermutigen. An dieser Stelle nicht. Das heißt sogar eher noch warnen. Also es ist schon ziemlich hart. Aber er sagt, wir sollen einander in Weisheit ermahnen. Ihr wisst ja, was Ratschläge sind, nicht wahr? Ratschläge sind auch Schläge. Vor allem dann, wenn sie ungefragt ausgeteilt werden. Ein Ermahnen in aller Weisheit gelingt uns nur, wenn wir nicht nur unsere zwei Verse, die wir gerade gelesen haben, hier nehmen, sondern den gesamten Zusammenhang anschauen. Denn direkt davor schreibt der Apostel von der Liebe und von dem Band des Friedens, von der Beziehung, die wir zueinander suchen wollen. Nur dann gelingt Ermahnung in aller Weisheit, wenn der andere mir wichtig ist und wenn ich ihn lernen und kennenlernen will. Und im Grunde ist es mit dem Lehren, das wir hier im Gottesdienst erleben, auch nicht anders. Lehren mit Weisheit heißt letzten Endes nicht einfach nur, ich sag mal, Dogmen abspulen, Aussagen in die Welt stellen, sondern heraus versuchen, es verständlich zu machen. Wir studieren zurzeit ja die Offenbarung im Bibelgespräch. Und die Offenbarung ist ein wertvolles Buch. Primäre Literatur, aber sie ist auslegungswürdig und auslegungsbedürftig. Und wir wollen einander und müssen einander helfen, das Verständnis zu vertiefen. Nur wenige akzeptieren ein, das ist einfach so, wenn wir hier Aussagen aus der Offenbarung nehmen. Und ich gebe zu, ich zähle mich dazu. Ein, das ist halt so, finde ich wenig überzeugend. Aber wenn wir versuchen einzusteigen, und ich sage mal, die Lebenswirklichkeit, die dieses Wort in uns betrifft, miteinander teilen, dann beginnt auch ein auslegungswürdiger Text uns zu wärmen. Heute ging es ja um die Plagen. Plagen an sich sind harte Begriffe. Und wir haben uns im Bibelgespräch der Jugend vor allem Gedanken darüber gemacht, wie kriege ich das denn zusammen? Einen zornigen und einen liebenden Gott. Ich will mal sagen, die letzte Aussage haben wir dort auch nicht gefunden, aber ich glaube, wir sind ganz gut rangekommen, weil dieser liebende Gott uns eben nicht hängen lässt in seinem Zorn, sondern uns einen Ausweg in Jesus Christus bietet. Ich glaube, ein wesentliches Stichwort, das hier genannt wird, in diesem Vers 16, in der Lehre und der Ermahnung, ist das Einander. Wir vertreten oder glauben an das sogenannte allgemeine Priestertum. Lehre und Seelsorge miteinander ins Gespräch kommen, einander unterstützen, ist nicht etwas, was wir nur den Profis überlassen sollten. Wenn ich der Einzige wäre, dann wäre das ein Armutszeugnis für unsere Gemeinde. Und wir als Adventgemeinde legen gerade viel Wert darauf, dass gerade die Lehre nicht nur etwas ist, was in der Predigt von vorne so einbahnstraßenmäßig passiert. Das ist ein wichtiger Aspekt, der gehört auch mit dazu. Aber das, was unseren Gottesdienst besonders wertvoll macht und von allen anderen Gottesdiensten, die ich kenne, unterscheidet, ist das Bibelgespräch, in dem eben auch nicht nur ein Lehrer seine Meinung den anderen verklickert, sondern wo wir gemeinsam ins Gespräch kommen und in dem Austausch, an dem jedes Gemeindeglied möglichst beteiligt ist, darin kann Gott durch seinen Heiligen Geist in seine Gemeinde sprechen und eben uns vielleicht auch mal einen Schritt weiterführen als das, was nur der Lehrer vorne bislang für Ideen hatte. Es geht im Grunde auf die gleiche, es ist im Grunde die Antwort auf die Frage, die dieser Eremit auch hatte. Da war ein Bibeltext oder ein Thema, das ihm Sorgen bereitet hat, das ihm Schwierigkeiten bereitet hat, aber für sich alleine fand er keine Lösung. Aber in dem Austausch mit dem Bruder hätte er vielleicht die Lösung gefunden. Einander lehren und ermahnen heißt, wir ebnen die Hierarchien ein. Wir begegnen uns auf Augenhöhe. Das ist die Idee, die wir mit unserem Gottesdienst verfolgen, mit dem Bibelgespräch verfolgen. Wir wollen miteinander ins Gespräch geraten oder gelangen auf Augenhöhe. Ich glaube, diese Hierarchien sind in unserer Zeit und auch in unserer Gesellschaft sowieso weitestgehend überholt. Wir leben in einer individualisierten Gesellschaft. Und auch, ihr älteren Geschwister, und ich kann mich ja mittlerweile auch schon fast dazu zählen, auch wir machen da keinen Unterschied. Auch wir haben an bestimmten Dingen unsere Ideen, unsere Meinungen. Und bloß, weil dort irgendjemand meint, zwei Stufen höher zu stehen als die anderen, muss ich dem noch lange nicht alles abnehmen. Und ich bitte darum, dass das auch so bleibt. Aber Individualisierung alleine führt uns nicht wirklich zueinander. Erst dort, wo wir tatsächlich das Gemeinschaftliche suchen, wo wir den Gottesdienst besuchen und teilen und die Andersartigkeit des anderen nicht als Provokation, sondern als Bereicherung wahrnehmen. In dem Moment wird das Wirklichkeit, was der Apostel hier schreibt. Denn dann können wir einander lehren und ermahnen. Wenn ich natürlich jede Meinung, die nicht die meine ist, runterweg ablehne, dann werde ich, um es mal ein bisschen salopp auszudrücken, dumm sterben müssen. Kern und Inhalt der Lehre und der Ermahnung ist das, was er am Anfang sagt. Das Wort Christi. Wie gesagt, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die ich aber doch noch einmal klären möchte. Warum müssen und wollen wir immer wieder neu in der Bibel lesen? Vielleicht gerade sogar zu Texten, wo wir sagen, da haben wir doch schon eigentlich eine gute Auslegung gefunden. Wenn wir tatsächlich bei der einen guten Auslegung, die wir gefunden haben, stehen bleiben wollen, wäre das Studium des Wortes Gottes nicht mehr nötig. Denn meistens sind dann die entsprechenden anderen Sekundärschriften von wem auch immer, Luther, Ellen White oder ein modernerer Autor, ist egal, eigentlich viel, viel leichter und vielleicht näher und selbsterklärender. Aber wir Adventisten haben ein interessantes Stichwort in unserer Theologie eingeführt. Das nennt sich gegenwärtige Wahrheit. Und damit ist nicht eine bestimmte Wahrheit gemeint, sondern damit ist die Gegenwart gemeint. Damit ist gemeint, dass Gott immer wieder neu, jeden Tag, jede Woche, neu in seine Gemeinde zu seinen Gläubigen spricht, in unsere Zeit. Dass wir in dem gemeinsamen Austausch miteinander Antworten auf die Fragen von heute finden. Diese müssen ja nicht zwingend anders sein als die Fragen, die wir vorgefunden haben. Das bedeutet das ja nicht. Aber sie müssen auch nicht identisch sein. Es ist ein immer wieder neues Hinhalten in das Wort Gottes und die Seele davon wärmen lassen. Lehrt und ermahnt einander und singt Gott in eurem Herzen. So geht der Text weiter. Genau heißt es, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit, mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Da ist ein Semikolon bei mir im Text dazwischen. Bei euch auch? Oder ein Punkt vielleicht sogar. Aber der steht im Griechischen gar nicht da. Man könnte auch übersetzen, lehrt und ermahnt einander mit Psalmen und Liedern. Ist ein interessanter Gedanke, nicht zwingend der einzige Sinn und Zweck von Musik im Gottesdienst, aber es macht uns doch deutlich, Musik ist nicht nur schmückendes Beiwerk. Wenn wir hier Lieder singen und Lieder spielen, dann geht es nicht darum, einfach nur Textblöcke voneinander elegant abzugrenzen, sondern Musik hat viele Aufgaben. Sie kann auch lehren und ermahnen. Manche Lehre ist mit Musik besser vermittelbar, aber Vorsicht, auch manche Unlehre ist mit Musik leicht zu vermitteln. Manch einer kennt vielleicht noch aus dem Kindergottesdienst dieses berühmte Lied, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Das ist eine Unlehre, die leider sich tief in mein Gedächtnis eingebrannt hat, deswegen kommt es mir natürlich als erstes in die Idee. Aber wie gesagt, das ist Lehren ist nur eine Variante. Der Kern der Musik ist natürlich das, was hier auch steht, das Lob und die Anbetung. Und jetzt schreibt der Apostel, singt mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Psalmen, Lobgesänge, geistliche Lieder. Das schreibt er nicht, weil er einfach noch so viel Pergament übrig hatte. Er möchte etwas deutlich machen, wenn er dreimal gewissermaßen das gleiche Thema wiederholt. Paulus war ein sehr, sehr strukturierter Mensch. Der hat sich immer was dabei gedacht, wenn er solche Sachen aufgeschrieben hat. Diese drei Begriffe sind zwar artverwandt, aber sie werfen doch unseren Blick auf verschiedene Aspekte der Musik im Gottesdienst. Psalmen ist noch relativ selbsterklärend, denn wir finden ja die Psalmen im Alten Testament. Damit waren sicherlich diese liturgischen oder traditionellen Gesänge gemeint, die die Gemeinde, die christliche Gemeinde auch aus dem jüdischen Gottesdienst mitgebracht hat. Und wenn er dann von Lobliedern redet, ist das auch noch relativ klar erklärbar. Hier geht es um Anbetungsmusik, um Lieder, die Gott loben. Und geistliche Lieder, offensichtlich wollte er gar nicht so schmalspurig hier vorgehen. Er wollte unseren Blick auf alles, was ja uns als Christen in unserem Leben betrifft und was wir in Noten und Lieder fassen können, auch ausdrücken können im Gottesdienst. Allgemein christliche, geistliche Musik. Liebe Geschwister, wenn er das hier so sagt, dann möchte er uns damit etwas deutlich machen, und zwar einen klaren Aufruf zur Vielfalt. Keine Schmalspurveranstaltung, sondern wirklich mit dem Herzen singen können, und zwar ohne Schranken im Kopf. Klar, nicht jedes Lied gefällt jedem, mir auch nicht, muss auch gar nicht. Aber aus Liebe zum Bruder und zur Schwester, aus Liebe zu dem anderen singe ich seine Lieder mit. Und er meine. Ich denke, in einem Gottesdienst, klar, gibt es gewisse Grenzen. Wir werden nicht alles hier unterbringen können, müssen wir auch gar nicht. Aber wir wollen doch diese Vielfalt, mit der wir hier zusammenkommen, doch auch Raum geben. Und jeder sollte irgendwo vorkommen, um wirklich das, was hier in diesem Bibeltext steht, auch ausdrücken zu können, mit ganzem Herzen singen zu können. Und der eine liebt eben mehr Psalmen und der andere lieber Lobpreislieder und der dritte lieber die geistlichen Lieder. Und keiner hat das Recht, dem anderen zu sagen, deine Lieder zählen nicht oder nur meine Lieder zählen. Auch hier ist liebevolle Ermahnung in der Gemeinde manchmal nötig. Nicht mit der Brechstange, das möchte ich nicht. Aber ich möchte auch, dass wir uns nicht darum drücken. Denn wozu feiern wir denn diesen Gottesdienst? Weil wir am Sabbatmorgen 2 Stunden nichts anderes zu tun hatten und weil wir so früh aus dem Bett gefallen sind? Wir machen das doch hier, weil wir gerne wachsen wollen in Christus. Ja? Und wir wachsen an den Herausforderungen, die wir haben. Und die Herausforderungen nehmen zu, je mehr Menschen um uns herum sind. Weil jeder Mensch anders ist als ich. Und deswegen schreibt Paulus uns das hier rein, in diesen Bereich, wo es um das Wachstum in Christus geht, wo wir anziehen sollen, diese guten, wertvollen Werte von Gemeinschaft und Demut und Fürsorge. Und die gottesdienstliche Liturgie aus Lehre und Anbetung soll gewissermaßen uns einerseits aus dem Alltag abholen und andererseits all diese Dinge auch zusammenfassen. Wenn wir Vers 17 hineinschauen, da zieht der Apostel so eine große Klammer. Er sagt, alles, was ihr tut, mit Worten und Werken, das alles tut im Namen des Herrn Jesus. Damit meint er alles, was wir im Gottesdienst tun, aber auch von hier startend hinausgehend alles, was wir in unserem Alltag tun. Wir wollen den Alltag in unserem Gottesdienst reflektieren und ganz bewusst auf Christus ausrichten. Wenn er hier sagt, das tut im Namen Jesu, dann ist damit nicht eine, ich sag mal, magische Gebetsformel gemeint, sondern geht es hier um eine Haltung. Im Namen, das heißt im Sinne Jesu, wollen wir das tun, was wir tun, das sagen, was wir sagen. Aber Vorsicht, kein Größenwahn. Ich bin nicht Jesus und du auch nicht. Aber wir wollen uns daran orientieren und ausrichten und nach ihm suchen. Wir wollen in all dem, was wir tun und was wir sagen, eine Rückbindung an den Ursprung, an die Primärquelle, an Christus suchen. Und dann dies auch mit Danksagung, das heißt mit Lobpreis und Anbetung, vor ihm bringen. Nicht nur im Gottesdienst, sondern auch im Alltag. Gibt es etwas Schöneres als ein Lied, das du im Ohr hast, in dem Alltag mitzunehmen, vor dich hinzusummen, wenn du bei der Arbeit bist oder auf dem Weg zur Arbeit bist? Und Gott im Herzen zu loben, ganz ohne Orgelbegleitung, geht auch. Der Gottesdienst soll den Alltag reflektieren und in einen Bezug zu Christus stellen, aber wir wollen vor allem unseren Alltag auch von dem beeinflussen lassen, was wir hier tun und sagen und wollen uns hier befähigen lassen, im Namen Christi zu handeln und zu reden. Und dazu dient uns die Lehre, die Anbetung, das Miteinander. Diese sind untrennbar miteinander verbunden. Zum Abschluss möchte ich noch gerne eine kleine Parabel erzählen. Ein mächtiger König besaß die einzige Wasserquelle im ganzen Land. Weil er die Menschen liebte, lud er sie alle ein, zu dieser Quelle zu kommen und so viel Wasser zu schöpfen, wie es ihnen beliebte. In seinem Testament legte er fest, dass seine Erben dieses Wasser rein und unverfälscht an alle Menschen der kommenden Generation weiter zu schenken hätten. Aber bald nach dem Tod des Königs erließen seine Erben die ersten Verordnungen über das Schöpfen an der Quelle, zu welchen Tageszeiten das Wasser abgegeben werde und in welcher Reihenfolge sich die Menschen noch bitte anstellen sollen. Einige Generationen später fassten die Erben die Wassersatzung zusammen. Sie bestimmten Material- und Fassungsvermögen der Schöpfgefäße, ebenso die Kleidung, mit der die Menschen zum Schöpfen kommen durften. Wer gegen die neuen Richtlinien verstieß, wurde mit der Verringerung seiner Wasserration bestraft. Ein anderer Nachfahre des Königs ließ um die Quelle einen großen Zaun errichten und nur von 4 Zugängen dazu kommen. Ein paar Jahrhunderte später wunderten sich die Erben, dass nur noch so wenige, meist ältere Menschen zur Quelle kamen. Trotz ihrer Bitte, doch zur alten, einzig echten und reinen Quelle zurückzukehren, blieben die Menschen aus und bohrten ihre eigenen Quellen und bauten die eigenen Brunnen. Ich glaube, die Parabel erklärt sich selbst sehr schnell. Das frische, lebendige Wasser, das ist das lebendig machende Wort Gottes. Und der König ist Gott selbst, Jesus Christus. Und die Erben, tja, das sind wir, das sind die Kirchen im Laufe der Zeit, die diesen ungehinderten, direkten Zugang zum Worte Gottes immer weiter eingeschränkt und verkompliziert haben. Ist unser Gottesdienst, ist unser Gemeindeleben, ist unsere Kirche ein freier Zugang zur Quelle des Lebens? Oder gibt es da vielleicht noch den ein oder anderen Brocken wegzuräumen oder das ein oder andere Zaungitter auszubauen? Wir wollen uns als würdige Erben unseres großen und gütigen Königs erweisen. So wohne das Wort Christi reichlich und unverfälscht, also in seiner ursprünglichen Form unter uns. Jeder darf und soll seinen Beitrag dazu leisten, dass wir im Verständnis reifen und wachsen, in Weisheit, aber vor allem in Liebe. Und wir wollen Gott danken und loben mit der ganzen Vielfalt der Anbetung, die die Vielfalt dieser Gemeinde zu bieten hat, in einer klaren Ausrichtung auf Christus. Und alles, was er tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Amen.